Guten Abend und über die Treue Gottes gegenüber seinem Volk Israel vor allem, wie er sie versorgt, darum soll es in den Text heute gehen. Aber wir möchten einmal noch zum Anfang zu Gott beten und ihm danken dafür, dass wir das heute machen dürfen. Ja, danke Herr dafür, dass wir uns mit deinem Wort beschäftigen dürfen, Herr, dass du es uns hinterlassen hast und dass du so viele Details da drin hinterlassen hast, so viele Bonbons, die wir finden dürfen und die uns weiterhelfen, die uns dich immer näher bringen und dich kennenlernen lassen, Herr, wie du bist und wie du mit deinem Volk umgehst. Und wir möchten daraus lernen, wir möchten uns auf unser Leben anwenden und es auch zu deinem Lob wieder zurückbringen. Segne mich heute, wie ich das vortrage, und segne die Herzen, unser Herzen, dass sie offen sind dafür, dass wir es aufnehmen und dass du zu uns sprichst und uns veränderst. Amen. Wie gesagt, heute geht es darum, dass wir um die Versorgung Gottes, die Versorgung des Volkes durch Gott, die Versorgung des Volkes Israel sprechen. Es ist Kapitel 16, 2. Mose. Und heute wird auch der Charakter dieses Volkes einmal sehr gut offenbart, wie ihr Herz ist, vor allem wie ihr Herz dann ist, wenn es in Notsituationen kommt, wo es dann herausgefordert wird. Und eine Überschrift, die man auch über dieses Kapitel geben kann, ist das Murren des Volkes. Und das hatten wir auch schon letzte Woche teilweise, wo das Volk gegen Aaron und Mose gemurrt hat. Und heute geht es nochmal eine Stufe höher, eine Stufe intensiver wie das Murren. Aber Gott wird auch das Volk auf das Murren eingehen und in seiner Gnade geht er darauf ein. Lasst uns dann direkt bei Vers 1 starten. Es startet mit einer zeitlichen und örtlichen Lokalisierung des Geschehens. Ab Vers 1, und sie brachen auf, das ist das Volk, sie brachen auf von Elim und die ganze Gemeinde der Kinder Israels kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tag des 2. Monats, nachdem sie aus dem Land Ägypten gezogen waren. Also sie sind ausgezogen und jetzt ist es circa 30 Tage nach dem Auszug. Und ab Vers 2 dann weiter. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels murrte gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste. Also die ganze Gemeinde murrt. Und dieses Wort murren ist ja ein Wort, das wir eigentlich im Alltag kaum verwenden. Ich kenne es im Prinzip fast nur aus dem Kontext der Bibel. Neudeutsch würde es wahrscheinlich meckern heißen oder aufbegehren, grummeln vielleicht oder auch protestieren. Also irgendwie sich auflehnen gegenüber Aaron und Mose. Dieses Volk, das ganze Volk, wie hier steht, also im Kollektiv, lehnt sich gegen Aaron und Mose auf. Und wie gesagt, das hatten wir auch schon im letzten Kapitel und wir werden es auch im nächsten Kapitel nochmal haben. Also Kapitel 15 bis 17 ist sehr stark vom Murren des Volkes in drei verschiedenen Situationen geprägt. Und Kapitel 15 war es, murrte das Volk gegen Mose und Aaron und sprach, was sollen wir trinken? Und dann hat Aaron das Holz ins Wasser geworfen, was ja vorher bitter war, und dann wurde es süß, und dann konnten sie es trinken. Und hier ist das Murren nicht mehr nur gegen Mose, sondern gegen Mose und Aaron. Es ist ein Detail, was hier anders ist als im letzten Kapitel. Ob es jetzt eine andere Aussagekraft hat, will ich gar nicht behaupten, aber es ist ein Detail, was auffällt. Und es ist gegen Aaron und Mose gerechnet und die sind ja die Anführer des Volkes. Sie haben das Volk aus Ägypten herausgeführt, natürlich mit Gottes Hilfe, und sie sind auch Sprachrohr Gottes und gegen sie richtet sich jetzt dieses Murren. Im Gegensatz zu Kapitel 15, wo es hieß, was sollen wir trinken, wird das Murren im heutigen Abschnitt jetzt mit einem Vorwurf gefüllt, mit einem sehr starken Vorwurf kombiniert. Und das lesen wir jetzt im Vers 3. Und die Kinder Israels sprachen zu ihnen, also zu Aaron und Mose, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Das ist jetzt ja, und jetzt kommt der Vorwurf, denn ihr habt uns in diese Wüste hinausgeführt. Und warum? Um diese ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Ein extrem starker Vorwurf gegenüber Aaron und Mose, die ja auch nur Werkzeuge Gottes sind, dass sie das Ganze getan haben. Wofür? Für nichts. Wir sind hier in diesem Land Ägypten, werden hier verhungern. Und lass uns Lass uns mal in diese Situation der der Israeliten hineinversetzen. Also wir versuchen es mal. Sie sind ein riesengroßes Volk. Der Pharao hat ja schon versucht, sie klein zu halten, aber je mehr er sie unterdrückte, desto größer wurde das Volk. Also es ist wirklich sehr groß und sie haben sicherlich auch viele Kinder dabei. Sie sind mitten in der Wüste, das haben wir ganz am ersten Vers gelesen, dass sie irgendwo in der Wüste sind. Und es wird kein Essen weit und breit in Sicht gewesen sein. Vielleicht haben sie ein paar Tiere dabei gehabt, vielleicht haben sie auch schon vieles von den Tieren selbst gegessen, geopfert, wie auch immer. Jedenfalls werden diese Tiere sie nicht mehr satt machen können. Es reicht nicht mehr. Und es entsteht eben diese Not. Und jetzt gehen wir noch eine Spur weiter. Die Kinder fangen an zu hungern. Wir wissen, es ist, wenn Kinder nur ein bisschen Hunger haben, dann werden die schon sehr quengelig. Dann werden die Erwachsenen auch hungrig irgendwann. Die werden natürlich auch sehr gereizt. Wenn es, wie es ist, wenn wir mal ein paar Stunden lang nichts gegessen haben, der Zuckerspiegel sinkt oder wie auch immer, dann macht sich ganz schnell Unmut breit. Man ist gereizt, die Kräfte schwinden. Man sieht keine Chance, hier irgendwie noch zu überleben. Und man ist eben mit diesen vielen, vielen anderen Israeliten in dieser Situation. Und es scheint ausweglos, ausweglos, wie es auch beim Schilfmeer gewesen ist, wo sie vor dem Schilfmeer standen, hinter ihnen die Ägypter. Und sie konnten nicht mehr ausweichen. Und sie sahen sich auch ja, dem Tode ausgeliefert. Eine hilflose Situation, eine ausweglose Situation, in der sich Israel damals befand. Und Gott sie durch dieses Meer hindurch rettete und die Ägypter vernichtete. Und heute ist es ähnlich, sie sind auch wieder in dieser ausweglosen Situation. Und ja, und jetzt kommt eben so ein rationaler Gedanke, der auch bei jedem von uns wahrscheinlich kommt, also zumindest geht es mir so, wenn ich dann in Situationen bin, wo es mir ganz schlecht geht, wo ich eine falsche Entscheidung getroffen habe, da denke ich nochmal zurück im Geiste, gehe alle Abzweigungen durch, wo habe ich mich falsch entschieden? Und dann denke ich, ach, hätte ich das mal nicht gemacht. Hätte ich diese eine Entscheidung nicht getroffen. Und so sind sie auch und sie denken zurück und sehen sich im Geiste auch zurück in die Vergangenheit, wo es ihnen besser ging. Und wo ging es ihnen anscheinend besser? Sie glorifizieren das vergangene Leben in Israel. Und dann heißt es da, bei den Fleischtöpfen saßen wir und wir hatten Brot in Fülle zu essen. Das, was wir hier jetzt nicht haben, das hatten wir dort. Und deswegen glorifizieren wir das, was wir damals hatten. Da ging es mir noch gut. Da war ich noch gesund. Da bin ich nicht auf den Baum geklettert und bin danach runtergefallen, weil mir Bein gebrochen oder was auch immer. Also man kann hunderte Situationen da durchspielen. Hätte ich diese eine Entscheidung nicht getroffen, wäre ich in Ägypten geblieben, wäre es mir noch gut gegangen. So ist ihre Denke. Aber lasst uns nochmal zurückgehen, auch im Buch Mose, zum Anfang in 2. Mose und mal schauen, wie es den Ägyptern denn damals gegangen ist. Und da lesen wir ja, den Israeliten gegangen ist. Vielen Dank für die Korrektur. Da lesen wir in 2. Mose 2, Vers 23. Und das spielt sich jetzt unmittelbar, nachdem Mose fliehen musste, weil er einen Ägypter erschlagen hat. Aber viele Tage danach, also nach Moses Flucht aus Ägypten, geschah es, dass der König von Ägypten starb. Und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels und nahm sich ihre an. Also den Israeliten ging es keineswegs so gut, wie sie es irgendwie gerade glorifizieren. Also es ging ihnen wirklich schlecht. Und Gott hatte das gesehen und hat sich ihrer angenommen und deswegen gedenkt er auch an seinen Bund und holt sie aus dem Israel zurück, aus dem Ägypten raus und möchte Israel in das neue Land ja führen. Das ist ja das, was er dem Abraham versprochen hatte. Also Ägypten war keineswegs das Paradies mit Fleischtöpfen und Brot und Fülle, aber im Vergleich zu dem, wo sie gerade sind und in der Not, in der sie gerade sind, da denken sie das so. Und ihr Vorwurf richtet sich gegen Mose und Aaron, aber eigentlich richtet sich der Vorwurf gegen Gott. Und in diesem Vorwurf sprechen sie sich jetzt gegen Gott aus, den sie im letzten Kapitel ja noch, Kapitel 16, den haben sie ja noch gelobt im letzten Abschnitt. Und Gott wollte ja auch, dass Israel erkennt, dass er Jahwe ist, dass er ihr Gott ist und dass er sie aus Ägypten herausgeführt hat. 2. Mose 6, Vers 7 lesen wir das in seinem Vorhaben, da sagt er das. Und ich will euch als mein Volk annehmen und ich will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Israel soll es ganz klar erkennen, Gott war es, nicht Aaron und Mose, Gott war es, der sie herausgeführt hat. Und deswegen setzt er ja auch, nachdem er sie herausführt, das Zeichen, die Heiligung der Erstgeburt und das Fest der ungesäuerten Brote, die beiden Sachen setzt er extra ein, als damit sie sich daran erinnern, dass es Gott war, dass es Gottes Hand war, die sie mit den Wundern, mit den ganzen Wundern, die gemacht wurden, aus Ägypten herausgeführt hat. Das lesen wir auch wieder in 2. Mose 13, Vers 16. Das ist jetzt nach dem Auszug, wie gesagt, und da spricht Mose an das Volk und gibt Gottes Gebot, also das Fest der ungesäuerten Brote, das gibt er wieder und sagt, und das soll dir wie ein Zeichen in deiner Hand sein und wie ein Erinnerungszeichen vor deinen Augen, dass uns der Herr, und jetzt schiebe ich ein, nicht Aaron und Mose, mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt hat. Mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt und es war der Herr. Ganz klar, das wussten sie auch. Sie haben dafür ja extra ein Fest bekommen, dass sie das nicht vergessen. Und nun, wie gesagt, ist der Vorwurf, ihr Aaron und Mose, ihr habt uns hier herausgeführt. Was natürlich nicht korrekt ist. Und diese mächtige Hand, also wirklich die Hand, wie sie hier beschrieben wird, beziehungsweise sagen sie, wären wir doch durch die Hand des Herrn in Ägypten gestorben. Ganz am Anfang sagen sie es in diesem Kapitel. Und jetzt, verfluchen sie diese Hand. Und diese Hand haben sie noch so gelobt im letzten Lied, das sie gesungen haben. Kapitel 15, Vers 6. Herr, deine Rechte, also deine Hand, dein Arm, deine Rechte ist mit Kraft geschmückt, Herr. Deine Rechte hat den Feind zerschmettert. 2. Mose 15, Vers 12. Du strecktest deine Rechte aus, da verschlang sie die Erde. 2. Mose 15, Vers 16, Schrecken und Furcht überfällt sie wegen deines mächtigen Armes, sodass sie erstarren wie Steine, bis dein Volk hindurchzieht, o Herr, bis dein Volk hindurchzieht, das du erworben hast. Dieses Loblied, letztes Kapitel noch auf Gottes Hand, Gottes Arm, und jetzt heißt es, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben. Ist das nicht paradox? An der einen Stelle haben sie Gott gelobt für das, was er macht, und an der anderen Stelle verfluchen sie ihn mehr oder weniger und wollen das alles gar nicht, was er gemacht hat. Und mir kam darin auf, dass es eine Parallele ist zu Jakobus, der ja sagt, der eine Lehre über die Zunge ausspricht, wo sagt, die Sprunge ist ein Übel. Mit derselben Zunge können wir Gott loben und den Menschen verfluchen. Jakobus 3, Vers 9, ich lese es euch kurz vor, oder es wird wahrscheinlich gleich auch angestrahlt. Mit ihr, der Zunge, loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Und auch wenn diese Situation hier vielleicht nicht zu 100% vergleichbar ist, ist sie doch sehr ähnlich. Und ich sehe hier die gleiche Ambivalenz, dass eben Gott gelobt wird an einer Stelle mit der Zunge und auf der anderen Stelle werden Aaron und Mose bzw. Gott selbst auch fast verflucht, weil sie sich jetzt in dieser Situation wähnen, die eben auswegslos für sie ist. Also sie erkennen schon durchaus Gottes Macht an, weil sie ja sagen, wären wir doch durch die Hand des Herrn in Ägypten gestorben. Jedoch sprechen sie die Verantwortung in dieser Situation Mose und Aaron zu. Und da habe ich mich gefragt, warum lässt Gott das Ganze überhaupt so weit eskalieren? Er hat sie ja schon einmal, schon öfters geprüft. Also sie waren vor dem Schilfmeer, dann waren sie wieder 3 Tage ohne Wasser, letztes Kapitel, und konnten nicht trinken, weil es bitter war dann. Und dann durch das Holz, das da reingeschmissen wurde von Mose, dann durften sie eben doch trinken. Also Gott hatte sie dann doch mit Wasser versorgt. Und jetzt schon wieder so eine Prüfung für das Volk. Und warum macht Gott das? Warum lässt er das so weit eskalieren? Warum führt er sein Volk immer wieder in diese auswegslosen Situationen? Und wir werden es auch im weiteren Verlauf auch nochmal öfters sehen, dass Gott sein Volk in auswegslose Situationen, in scheinbar auswegs, auswegslose Situation führt. Und ich denke, die Antwort dazu gibt uns auch dieses Kapitel heute, beziehungsweise im Kontext dieses Kapitels, wenn wir das erfahren. Ja, durch das Murren spottet das Volk gegen Gott und sie verhöhnen ihn förmlich, weil eindeutig hätten sie erkennen müssen, dass es Gott war, der sie aus Ägypten herausgeführt hat. Denn kein Mensch kann diese Wunder, die Gott da vollbracht hat, und auch noch das letzte Wunder mit, als Krönung, das, die 10. Plage, wo die Erstgeburt stirbt, kein Mensch hätte diese Wunder vollbringen können. Wir sehen ja, dass die ägyptischen Zauberer am Anfang noch mithalten können, bei den ersten ersten Plagen. Dann steigen sie aber ganz schnell aus und dann zeigt Gott seine Macht, dass er das alles macht. Und ergänzend dazu, zu dieser Stelle hier, lesen wir jetzt mal Psalm 78, Vers 11, wo der Psalmist noch weitere Informationen hinzubringt zu dieser Situation. Psalm 78, ab Vers 11 bis, wir gehen bis 22. Und sie, das Volk, vergaßen seine Taten und seine Wunder, die er sie hatte sehen lassen. Vor ihren Vätern hatte er Wunder getan im Land Ägypten, im Gebiet des Zoan. Er spaltete das Wasser und führte sie hindurch und türmte die Wasser auf wie ein Damm. Er leitete sie bei Tag mit einer Wolke und mit dem Licht eines Feuers durch die ganze Nacht. Er spaltete Felsen in der Wüste und tränkte sie mit großen Fluten. Er ließ Bäche aus den Felsen hervorspringen und Wasser herabfließen in Strömen. Dennoch fuhren sie fort, gegen ihn zu sündigen und den Höchsten zu erzürnen in der Wüste. Und sie versuchten Gott in ihrem Herzen, indem sie Speise forderten für ihr Gelüste. Und sie redeten gegen Gott und sprachen, und das bezieht sich jetzt auf diese jetzige Situation, kann Gott uns wohl einen Tisch bereiten in der Wüste? Also in dieser ausweglosen Situation, das ist das, was sie anscheinend auch noch gesagt haben. Siehe, er hat den Felsen geschlagen, das Wasser flossen und Bäche sich ergossen. Kann er aber auch Brot geben? Wird er seinem Volk Fleisch verschaffen? Darum, als der Herr das hörte, da wurde er zornig und Feuer erbrannte gegen Jakob. Ja, Zorn stieg auf über Israel, weil sie Gott nicht glaubten und nicht auf seine Rettung vertrauten. Also wir entnehmen dem Psalmisten, dass Gott über diese Situation sehr zornig ist und dass sie ihn damit herausfordern und sich fragen, kann Gott wirklich in der Wüste uns hier noch versorgen, hier wo nichts mehr ist? Nachdem sie doch die Wunder gesehen haben, stellen sie trotzdem diese eine Frage. Und ich weiß nicht, wie ich in dieser Situation reagiert hätte. Aber ja, sie vertrauen Gott nicht vollends. Das können wir dazu sagen. Und Gott wird darüber zornig, dass dieses Volk ihm nicht vertraut, nicht an ihn glaubt. Aber Gottes Reaktion hier in diesem 16. Kapitel, davon lesen wir nicht, dass er zornig ist, das wissen wir nur durch den Psalm. Seine Reaktion ist nämlich eine Reaktion der Gnade. Da sprach der Herr zu Mose, ab Vers 4 lese ich weiter, da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, dann soll das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was es braucht. Und warum macht er das? Damit ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandeln wird. Also Gott hätte auch alle Rechte im Zorn zu reagieren, aber er reagiert mit Gnade. Und die Gnade besteht darin, dass er Brot vom Himmel regnen lassen wird. Und das Brot wird von Gott kommen. Es ist kein Brot, welches sich das Volk in irgendeiner Weise verdienen wird, sondern es wird einfach kommen, das Volk wird passiv sein, und das Brot wird einfach runterregnen. Und das ist ein sehr wichtiges Merkmal, wenn wir bei der Heilsgeschichte mit Israel, an die Heilsgeschichte mit Israel rangehen und dann, ja, sie lesen, es ist nahezu immer, oder das Volk Israel nimmt eine passive Rolle ein und Gott ist der Aktive, Gott ist der, der rettet. Ein ganz wichtiges Merkmal, welches auch für unser Leben wichtig ist, dass Gott derjenige ist, der rettet und nicht wir uns selbst retten können. Ab Vers 5, am sechsten Tag aber werden sie zubereiten, was sie eingebracht haben, und es wird das Doppelte von dem sein, was sie täglich sammeln. Und das ist jetzt ein Hinweis, der später nochmal ausgeführt wird, denn hier geht es um den Sabbat. Gehen wir weiter in Vers 6. Da sprachen Mose und Aaron zu allen Kindern Israels, am Abend sollt ihr erkennen, dass es der Herr war, der euch aus dem Land Ägypten geführt hat. Und am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen. Mose und Aaron wollen also, dass dem Volk bewusst wird, dass nicht sie das waren, die das Volk aus Ägypten herausgeführt haben, sondern dass es Gott selbst war. Sie wollen aber auch natürlich aus der Schusslinie. Sie können das auch gar nicht, diese Verantwortung vor dem Volk tragen. Sie können auch nicht hier in der Wüste dem Volk Essen geben. Sie sind völlig machtlos. Sie sind Werkzeuge Gottes und nur Gott kann durch sie wirken. Sie können aus sich selbst heraus nicht wirken. Und sie wollen eben nicht für diese Situation verantwortlich sein. Und wenn wir uns auch an Kapitel 3 und 4 erinnern, wo Gott Mose beruft, da ist es ja auch so, dass Mose sich nicht um diesen Job reißt. Er reißt sich nicht, also in dieser Situation in Kapitel 3 und 4, er reißt sich nicht darum, das Volk anzuführen und aus Ägypten herauszuführen. Er versucht ja mit allen Mitteln, die er hat, alle Ausreden, die er hat, fährt er auf, um bloß nicht diese Aufgabe wahrzunehmen. Ja, und jetzt ist er hier in dieser Situation und jetzt beschuldigen sie ihn auch noch, dass er das gemacht hat, obwohl er das am liebsten nicht gemacht hätte. Aber Gott hat ihn berufen, Gott wollte das mit ihm machen, Gott hat ihn befähigt, Gott hat ihm auch Werkzeuge und Kräfte gegeben, das zu tun und zu vollbringen. Und dann, wenn wir weiterlesen, fangen wir nochmal ab Vers 7 an. Und am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen, denn er hat euer Murren gegen den Herrn gehört. Denn was sind wir, dass ihr gegen uns murrt? Weiter sprach Mose, der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot in Fülle, denn er, der Herr, hat euer Murren gehört, womit ihr gegen ihn murrt. Denn was sind wir? Euer Murren richtet sich nicht gegen uns, sondern gegen den Herrn. Mehrfach betont er hier, dass es eben nicht sie waren, sondern dass es Gott war, der sie aus Ägypten herausgeführt hat. Und dass sie gegen Gott murren und nicht gegen sie. Sie nehmen ja auch Mose und Aaron nehmen ja auch eine demütige Haltung ein. Ich fürchte auch, es bleibt ihnen gar nicht viel anderes übrig. Aber sie zeigen auf jeden Fall auf Gott. Und möchten nicht für die Situation verantwortlich sein. Und ich sehe in dieser Situation auch eine Warnung an mich, an uns, denn geht es uns manchmal auch so, dass wir murren gegen Missstände in der Gemeinde, dass wir murren gegen Verantwortungsbereiche in der Gemeinde, dass wir murren gegen unsere Ältesten vielleicht. Vielleicht würden wir nicht sagen, dass es Murren ist, sondern dass wir uns darüber ärgern, dass wir meckern, dass wir vielleicht so ein bisschen grummeln, dass wir in Situationen manchmal als Gemeinde, als Menschen sind, wo wir denken, ja, warum haben die sich dafür entschieden? Jetzt sind wir hier, was sollen wir hier? Wo wir unser eigenes Schilfsmeer vor Augen haben im Extremfall oder eben in der Wüste sind und kein Essen haben. Und kann es sein, dass wir meinen, gegen Menschen zu murren und dabei vielleicht gegen Gott selbst murren? Das möchte ich einfach mal als Frage hier offen lassen, als Warnung für mich und als Warnung, die ich sehe, wo dieses Volk Israel das macht. Und vielleicht murren wir manchmal nicht gegen Menschen, sondern gegen Gott selbst, der diese Gemeinde oder auch dein Leben selbst führt und leitet. Ab Vers 9 lesen wir weiter. Und Mose sprach zu Aaron, sage der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, kommt herzu vor den Herrn, denn er hat euer Murren gehört. Und es geschah, als Aaron zu der Gemeinde der Kinder Israels redete, da wandten sie sich zur Wüste und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erschien in der Wolke. Und wenn in der Bibel von der Herrlichkeit des Herrn gesprochen wird, dann ist davon die Rede, dass es eine für den Menschen maximale Wahrnehmbarkeit der Gegenwart Gottes ist. Also es ist nie 100% Gott, wie wir ihn sehen werden in Ewigkeit, sondern es ist, ich sage mal, für einen Menschen gefiltert, die Ansicht Gottes. Weil wir auch lesen, kein Mensch hat Gott je gesehen, aber immer wenn die Herrlichkeit Gottes erscheint, dann ist es ein sehr gewaltiges, beeindruckendes Ereignis für die Menschen. Da gibt es auch viele Beispiele in der Bibel, die wir davon lesen. Das ist, wie gesagt, immer sehr gewaltig, sehr beeindruckend. Und Vers 11 lesen wir weiter. Und der Herr redete zu Mose und sprach, ich habe das Murren der Kinder Israels gehört. Sage ihnen, zur Abendzeit sollt ihr Fleisch essen und am Morgen mit Brot gesättigt werden. Und jetzt nochmal die Betonung, ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Also nochmal dieser ausdrückliche Hinweis von Gott, dass er möchte, dass Israel erkennt, dass er Jahwe ist. dass er derjenige ist, der sie vollkommen versorgen kann, dass er derjenige ist, der sie aus jeder Situation befreien kann. Egal wie auswegslos die Situation zu scheinen scheint, Gott kann sie retten. Gott ist ihr Ausweg. Das möchte er damit sagen, das möchte er, dass dieses Volk auch das verinnerlicht. Und so versorgt er eben auch das Volk hier in der Wüste, wo ja nichts ist, da wächst nichts. Da ist auch nicht, dass irgendwie ein Berg später irgendwie eine ganze Herde weidet, die sich auf einmal vermampfen können. Nein, das ist Leere da und Gott kann aus dem Nichts etwas schaffen. Und das lesen wir dann ab Vers 13. Und es geschah, als es Abend war, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag der Tau um das Lager her. Und als der Tau aufgestiegen war, siehe, da lag etwas in der Wüste, rund und klein, so fein wie der Reif auf der Erde. Nur als die Kinder Israels sahen, sprachen sie untereinander, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, dies ist das Brot, das euch der Herr zur Speise gegeben hat. Also Gott versorgt hier auf übernatürliche Art und Weise. Einmal die Wachteln, die kommen von irgendwoher und die werden 40 Jahre lang, werden die auch immer wieder kommen und sich immer wieder dahinlegen und das Volk Israel kann einfach essen. Es ist eine übernatürliche Weise, wie das zustande kommt. Die Wachteln selbst aber sind natürliche Lebewesen, Fleisch, welches die Israeliten auch kennen. Das Brot am Morgen, das Manna, das ist übernatürlich. Man sieht ja auch, dass die Israeliten sich wundern, was das ist. Sie kennen dieses getreideförmige, oder später heißt es, dass es Koriandersamen ist. Sie kennen das nicht und es ist auch nichts, was wir heute irgendwo noch sehen, sondern es gab es nur für diese 40 Jahre und wurde später noch aufbewahrt in der Bundeslade. Aber es wurde nur für diesen einen Zeitraum geschaffen. Das Manna ist nichts, was wir heute irgendwo noch mal erleben oder was danach noch irgendwo auftrat. Es wird auch in der Bibel als teilweise oder umgangssprachlich als Engelspeise oder Brot vom Himmel bezeichnet. Und jetzt spricht Mose wieder zu dem Volk. Das ist aber der Befehl des Herrn, den der Herr gegeben hat. Jeder soll davon sammeln, so viel er zum Essen benötigt. Ein Goma je Kopf, nach der Zahl eurer Seelen. Jeder nehme für die, die in seinem Zelt sind. Und die Kinder Israels machten es so und sammelten. Der eine viel, der andere wenig. Als man es aber mit dem Goma maß, da hatte der, welcher viel gesammelt hatte, keinen Überfluss. Und der, welcher wenig gesammelt hatte, hatte keinen Mangel. Sondern jeder hatte für sich gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Und Paulus greift diese Stelle auch nochmal im 2. Korintherbrief, in Kapitel 8, auf, wo es um die Geldsammlung für die Gemeinde in Jerusalem geht. Also, wir lesen das auch einmal, 2. Korinther 8, ab Vers 13 bis 15. Nicht damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern des Ausgleichs wegen. In der jetzigen Zeit soll euer Überfluss ihrem Mangel, das ist der Mangel der Gemeinde Jerusalem, abhelfen. Damit auch ihr, mit ihr sind die Korinther gemeint, das heißt der von Jerusalem, Überfluss eurem Mangel abhilft, sodass ein Ausgleich stattfindet. Wie geschrieben steht, und jetzt zitiert er eben diesen Abschnitt von 2. Mose, den letzten Vers, den wir gerade gelesen haben, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss, und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Einige der Israeliten konnten anscheinend viel sammeln, andere nicht so viel. Ich denke, das hat was damit zu tun, dass einige vielleicht noch jung waren, andere alt, oder einige waren krank und andere nicht, konnten eben nicht so schnell sammeln. Also jeder hat versucht, so viel zu sammeln, wie er konnte. Und dann wurde alles mit dem Goma, das ist ein Goma, scheint 2,2 Liter zu sein, das ist die Angabe, die ich im Kommentar gelesen habe. Es wurde damit gemessen, das heißt, es wurde damit abgewogen, es wurde wahrscheinlich alles zusammengetragen, abgewogen und dann hat jeder sein Goma bekommen. Und dadurch, dass alle gesammelt hatten, hat der zu viel gesammelt hatte, brauchte nur 2,2 Goma, vielleicht hat er, ein Goma, vielleicht hat er zwei Goma gesammelt, dann hat er für jemand anders mitgesammelt, dann hat der andere das bekommen. So erkläre ich mir den Zusammenhang, wie ihn Paulus dann auch darstellt, dass eben das Getreide aufgeteilt wurde. Also derjenige, der Überschuss hatte, hatte dem, der Mangel hatte, etwas gegeben und so reichte es für alle, so wie es Paulus dann eben auch sagt, dass die Korinther in ihrem Überfluss den Mangel der Jerusalemer Gemeinde ausgleichen sollen. Und Vers 19, Mose sprach zu ihnen, niemand soll etwas davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Das ist auch Teil des Gesetzes Gottes, sie sollen es nicht aufbewahren. Eine eindeutige Aufforderung, und es ist wie gesagt Teil des Gesetzes Gottes, welches er, in Vers 4 hat er ja gesagt, das lesen wir, er möchte sie ja prüfen, da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, denn dann soll das Volk hinausgehen, täglich sammeln, was es braucht, damit ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandeln wird. Und das ist eben Teil der Prüfung, verbraucht alles, spart, hebt nichts auf. Das ist Teil der Prüfung, darin möchte Gott, dass das Volk ihm gehorcht. Kurze Zwischenzusammenfassung, sage ich mal, des Kapitels. Gott lässt das Volk in eine wieder ausweglose Situation kommen. Sie sind in der Wüste und haben Hunger. Sie haben kein Essen, sie sind hungrig und sie murren. Sie murren gegen Aaron und Mose. Weit und breit gibt es kein Brot, keine Chance. Und jetzt lässt Gott Manna vom Himmel regnen und gibt das Gesetz, dass sie alles aufbrauchen sollen. Sie sollen nichts zurückhalten, das Gebot ist eindeutig. Und dann lesen wir weiter, aber sie gehorchen Mose nicht, ab Vers 20. Denn etliche ließen davon übrig bis zum Morgen, da wuchsen Würmer darin und es wurde stinkend und Mose wurde zornig über sie. Und ich will sagen, dass das Volk reagiert menschlich. Wer würde es nicht machen? Du hast so gehungert. Und Gott, der hat dich hungern lassen. Der hat das Volk hungern lassen. Er hat auch das Volk im Kapitel davor dürsten lassen. Und bevor der, denkt sich der eine oder andere, bevor Gott nochmal mich hungern lässt, da bin ich der schlaue Kerl, der noch was im Schrank hat. Bevor Gott am nächsten Tag wieder nichts gibt. Also sie vertrauen Gott hier nicht. Und so würden wir es ja vielleicht auch machen. Lieber noch was zur Seite schaffen. Für die schweren Zeiten. Ist ja auch weise in dem Sinne. Klar, es ist weise, was für schwere Zeiten zur Seite zu legen. Aber wenn Gott sagt, du brauchst das nicht machen, dann ist es sehr unweise, das zu machen. Weil wir uns auf Gottes Wort komplett verlassen können. Auf Gott können wir uns verlassen. Und Mose wird eben zornig, weil dieses Volk einfach nicht hören will. Es möchte auch nicht glauben. Und hier zeigt sich auch schon wieder, oder hier zeigt sich schon oder schon wieder der Charakter dieses Volkes. Und Gott selbst gibt diesem Volk ja beschreibt dieses Volk mit einem Verb, mit einem Adjektiv in 2. Mose 32, Vers 9, was diesen Charakter dieses Volkes sehr gut beschreibt. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe beobachtet dieses Volk und siehe, es ist ein halsstarriges und ich möchte sagen stures oder dickköpfiges, es ist ein eigensinniges Volk. Und so lässt sich der Charakter dieses Volkes auch gut beschreiben, halsstarrig. Sie wollen einfach nicht glauben, sie vertrauen Gott nicht. Nach all den Riesenwundern, die er ihnen gezeigt hat, glauben sie ihm nicht, sie vertrauen ihm nicht. Sie versuchen selbst Stärke zu beweisen, sie versuchen schlauer zu sein als Gott. Und Gott hält doch sein Wort. Er gibt jeden Tag aufs Neue ihnen zu essen. Ab Vers 21, so sammelten sie es jeden Morgen, das Manna, jeder so viel er zum Essen brauchte, wenn aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Und wie auch schon bei denen, die das Manna versucht haben zurückzulegen, so geschieht es auch hier, dass das Manna nicht überdauert. Also bei dem einen Stelle haben es die Würmer zerfressen, hier ist es, dass die Sonne das Manna zerschmilzt. Und das Manna muss auch nicht weiter existieren, weil Gott ja am nächsten Tag wieder Manna geben wird. Deswegen brauchst du das Manna von heute nicht aufbewahren. Das ist, als würden wir versuchen, heute den Sauerstoff einzufangen, um ihn morgen zu atmen. Machen wir auch nicht, weil am nächsten Morgen kommt wieder Sauerstoff, das wissen wir. Und danach kommt wieder Sauerstoff. Und wenn kein Sauerstoff mehr kommt, dann ist sowieso vorbei. Aber so die Parallele, die sehe ich da drin, das hilft mir, das zu verstehen. Also das Volk, das erkenne ich auch in dieser Situation, es soll lernen, dass es absolut abhängig ist von Gott und sich auf ihn verlassen kann. Deswegen führt Gott sie in diese auswegslosen Situation und rettet sie daraus wiederum. Wir lesen weiter in Vers 22. Und es geschah am sechsten Tag, da sammelten sie doppelt so viel Brot, 2 Goma für jede Person. Da kamen alle Obersten der Gemeinde und berichteten es Mose. Und er sprach zu ihnen, das ist es, was der Herr gesagt hat. Morgen ist eine Ruhe, ein heiliger Sabbat des Herrn. Was ihr backen wollt, das backt. Und was ihr kochen wollt, das kocht. Was übrig ist, das legt beiseite, damit es bis morgen aufbewahrt wird. Und hier ist die Ausnahme des Gesetzes von Gott, wo er ja sagt, wo er explizit das Volk auffordert, doppelt zu sammeln am sechsten Tag, weil am siebten Tag wird kein Manna kommen und das ist dann eben der Sabbat, der hier schon eingeführt wird, Teil des Gesetzes Gottes, worin das Volk wandeln soll und Gott gehorchen soll. Und sie legten es beiseite bis zum Morgen, wie Mose geboten hatte. Und es wurde nicht stinken, es war auch kein Wurm darin. Da sprach Mose, esst das heute, denn heute ist der Sabbat des Herrn. Ihr werdet es heute nicht auf dem Feld finden. 6 Tage sollt ihr sammeln, aber am siebten Tag ist der Sabbat. Da wird keines zu finden sein. Aber was meinen wir? Da gibt es wieder ein paar Halsstarrige, die denken sich, wir gucken trotzdem, ob Gott Manna hat regnen lassen. Vers 27. Es geschah aber am siebten Tag, dass etliche vom Volk hinausgingen, um zu sammeln, und sie fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose, wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und meine Anweisungen zu halten? Seht, der Herr hat euch den Sabbat gegeben, darum gibt er euch am sechsten Tag für 2 Tage Brot. So soll nun jeder an seiner Stelle bleiben, und niemand soll am siebten Tag seinen Platz verlassen. So ruhte das Volk am siebten Tag. Also, ja, gibt es nicht viel zu sagen. Es gibt immer ein paar, die nicht glauben wollen. Klar, bei so einer großen Volksmenge gibt es immer ein paar, die das machen. Und Gott ist, ich sage jetzt mal in menschlicher Weise, versteht es nicht, warum sie das machen. Und ist auch frustriert darüber und zornig, dass sie nicht auf ihn hören wollen. Und genau, der Sabbat wird ja hier eingeführt. Das ist ja der Sabbat, der auch heute noch von den Israeliten gehalten wird. Und es ist ja der Sabbat auch, der ja auch der große Anstoß gegenüber Jesus war, weil Jesus am Sabbat einmal geheilt hat. Und das war ja eines der großen Vorwürfe der Pharisäer gegenüber Jesus. Und jetzt wird das Manna nochmal beschrieben in Vers 31. Und das Haus Israel gab ihm den Namen Manna. Es war aber wie Koriandersamen, weiß und hatte einen Geschmack wie Honigkuchen. So die Beschreibung dieses Mannas. Und wenn es korrekt ist, was ich gelesen habe, das Manna ist im Grunde genommen der hebräische Ausdruck dafür, was ist das, was sie ja ausrufen. Deswegen haben sie das so genannt. Dann lesen wir noch in Vers 32 weiter eine Anweisung von Gott bezüglich des Mannas, was man machen soll. Das ist es, was der Herr geboten hat. Einen Goma davon, also diese 2,2 Liter, sollt ihr aufbewahren für eure Nachkommen, damit sie das Brot sehen, mit dem ich euch in der Wüste gespeist habe, als ich euch aus dem Land Ägypten herausführte. Und Mose sprach zu Aaron, nimm einen Krug und fülle einen Goma voll Manna hinein und stelle es vor den Herrn zur Aufbewahrung eurer Nachkommen. Wie der Herr dem Mose geboten hatte, so stellt er es Aaron dort vor das Zeugnis zur Aufbewahrung. Also es wird aufbewahrt, damit die andere Generation dieses sonderbare Manna, was ja nicht mehr gab irgendwo, sondern dass sie das sehen und glauben, dass es Gott war, der sie herausgeführt hat, wieder als Erinnerung. Und dass es eben auch aufbewahrt wurde, wird auch im Hebräerbrief bei der Beschreibung des Priester- und Opferdienstes bestätigt. Hebräer 9, Vers 4, wir werden nur diesen einen Vers lesen und den Fokus nur auf das Manna legen. Zu diesem gehört der goldene Räucheraltar, also er spricht über den Opferdienst und Priesterdienst, und die Bundeslade, überall mit Gold überzogen, und in dieser war der goldene Krug mit dem Manna und der Stab Aarons, der gesprost hatte, und die Tafeln des Bundes. Also wir wissen schon mal, dass es auch in ausgeführt wurde, dass dieses Manna auch immer mitgenommen wurde von dem Volk Israel, egal wo sie hingezogen sind. Und dann die letzten zwei Verse. Und die Kinder Israels aßen das Manna 40 Jahre lang, bis sie zu dem Land kamen, in dem sie wohnen sollten. Bis sie an die Grenze Kanaans kamen, aßen sie das Manna. Ein Goma aber ist der 10. Teil eines Epha. Und wie gesagt, Gott versorgt dieses Volk jetzt jeden Tag mit Manna und lässt auch nicht einen Tag außer den Sabbat, lässt er nicht aus. Ich möchte noch zusammenfassen, zwei Dinge, die ich hieraus erstmal lerne. Gott lässt sein Volk absichtlich leiden, um zu zeigen, dass er ihr Gott ist und nur er sein Volk versorgen kann und nur er das auch möchte. Und so denke ich auch, muss ich es lernen, müssen wir es lernen, auch von Gott abhängig zu sein. Oft ist unser Stolz da im Weg, dass wir das vielleicht gar nicht möchten, aber wir müssen es lernen, immer wieder aufs Neue, dass nur Gott uns helfen kann in all den Krisen, die wir haben, ob sie finanzieller, freundschaftlicher, physischer, medizinischer oder welcher Natur auch immer, geistlicher, welcher Natur auch immer sie sein mögen. Es ist immer Gott, der uns aus diesen Situationen retten kann und nur Gott. Und Gott ist seinem Volk gnädig, er versorgt es, obwohl es halsstarrig ist. Und so ist auch Gott immer mit mir, mit uns gnädig, obwohl wir uns auch oft halsstarrig gegenüber ihm verhalten. Und zwei Warnungen. Widerspricht sich vielleicht mein Lobgesang mit meinem Handeln im Alltag? Wir singen Lieder, deine Treue ist unendlich. Wir singen Lieder, du bist so groß, du kannst alles machen. Und womöglich ist es so, dass wir dann, wie das Volk Israel, nachdem sie dieses Lied gesungen haben, über die mächtige Hand Gottes, dass sie das am nächsten Tag wieder durch ihr Tun, wieder widersprechen. Und das ist auch eine Warnung eben, widerspricht sich mein Lobgesang eventuell mit dem Handeln im Alltag gegenüber Gott? Habe ich manchmal doch Zweifel, dass Gott nicht groß ist und diese Situation handeln kann? Und gegen wen murren wir? Ist es womöglich Gott oder sind es Menschen oder ist es womöglich sogar Gott, gegen den wir murren? Diese zwei Warnungen nehme ich auch noch daraus mit.